Vorsichtig brachte Pennington den Magneten näher an das Ziel heran. Eine Lampe auf seiner Konsole änderte ihre Farbe von dunkelblau auf beige. Seine Finger krampften sich um den Abzug der Harpune. »Beeil dich, bevor wir zu nahe herankommen«, rief Quinn. »Gleich habe ich sie«, antwortete Pennington. Er ließ den Zielerfassungsmonitor nicht aus den Augen. Darauf sah er eine Abbildung der mannsgroßen Sonde und ein Fadenkreuz, das sich darauf zubewegte und plötzlich rot aufleuchtete. »Hab sie!« Im gleichen Moment aktivierten sich die Manövrierdüsen der Sonde. Pennington drückte auf den Feuerknopf, aber er war zu langsam. Die Sonde bewegte sich aus der Zielerfassung heraus und trieb von der Rosinante weg. Der Magnet, der an ihrer Oberfläche hätte haften sollen, hing an seinem Seil aus flexiblem Duranium im All.
»Verdammt nochmal!« brüllte Quinn.
»Das ging schon wieder daneben«, sagte Amnoy schadenfroh. »Ich wusste es.«
Quinn murmelte ein paar äußerst schmutzige, regillianische Flüche. Dann begann er wütend und mit einer Geschwindigkeit, der Pennington kaum folgen konnte, Befehle in die Steuerkonsole einzugeben.
»Na, scheiß auf die Annäherungssensoren«, sagte er.
Die Rosinante reagierte auf seine Befehle und folgte der Sonde. Quinn stand auf und bedeutete Pennington mit einer Geste seines Daumens, den Co-Pilotensitz zu räumen.
»Du bist gefeuert. Setz dich da hinten hin und fass nichts an. Ich habe den Autopiloten so programmiert, dass er bis in die Reichweite des Greifers fliegt. Hoffentlich löst das nicht die Kollisionssensoren der Sonde aus.«
»Tut mir echt leid, Quinn«, antwortete Pennington. Er meinte es ernst. Mit einem Blick auf Amnoy, der so überheblich wie immer wirkte, beugte er sich zu dem Piloten herüber. »Glaubst du, wir sind schon zu lange hier?«
»Keine Ahnung«, antwortete Quinn. »Wahrscheinlich hat das Scheißding schon einen Notruf abgesetzt. Hoffentlich hat es dabei nicht auch seine Daten gesendet und den Datenspeicher gelöscht.«
Er setzte sich und begann, den Greifer für einen weiteren Versuch zu kalibrieren. Der Autopilot brachte die Rosinante in Position. Pennington sah, wie Quinn die Kontrollen des Greifers routiniert bediente. Ein Ton signalisierte, dass das Ziel erfasst worden war. Im gleichen Moment drückte der Pilot auf den Auslöser. Der Magnet kollidierte mit der Sonde und heftete sich an deren Oberfläche.
»Hui, netter Schuss«, sagte Pennington ehrlich beeindruckt.
Quinn ignorierte das Kompliment und drückte einige Knöpfe auf der Greiferkonsole.
»Jetzt schaffen wir das Ding in den Frachtraum und bringen es zu Ende«, sagte er. »Hoffentlich springen die Manövrierdüsen nicht noch einmal an.«
Pennington schluckte nervös.
»Glaubst du, dass das wahrscheinlich ist?«
»Klar«, antwortete Quinn schulterzuckend. Er warf einen Blick auf Amnoy und fuhr so laut, dass der Sektor ihn hören konnte, fort.
»Wahrscheinlich zieht uns die Sonde in den nächsten Stern, indem wir dann richtig toll in die Luft fliegen werden.«
»Was?«
rief Amnoy entsetzt. Der Pilot lächelte zufrieden. Quinn sperrte den Buchhalter in den Raum, in dem er den wenigsten Schaden anrichten konnte, die Dusche, und ging dann zusammen mit Pennington in den Frachtraum der Rosinante. Die klingonische Sonde lag auf dem verschmierten Deck.
»Keine Sorge«, sagte Quinn, während er um die Sonde herumging. »Die Elektromagneten des Greifers sind so stark, dass sie alle ausgehenden Kommunikationssignale blockieren. Die Sonde kann keinen Notruf abgeben.«
»Naja, vielleicht hat sie das ja schon bei unseren ersten drei Versuchen getan«, antwortete Pennington. Er betrachtete die Sonde nachdenklich. Sie war röhrenförmig, silbern und rund 2 Meter lang. Die Nähte zwischen den Schutzplatten, aus denen ihre Hülle bestand, waren gut sichtbar. An einigen Stellen waren sie eingerissen. Hatte der Greifer sie beschädigt? Quinn ging zu einem Tisch und zog ein Gerät, das Pennington noch nie gesehen hatte, aus einer abgewetzten Ledertasche.
»Zeprin hat behauptet, dieses kleine Ding würde den schwierigen Teil für uns erledigen. Das Gerät war etwas größer als ein Sternflottentrikorder, silbern und rechteckig. An einer Seite ließ es sich öffnen.«
»Was ist das?« fragte Pennington, als Quinn zurück zur Sonde ging.
»Irgendeine Art Scanner. Wenn ich ihn richtig justiere, sollte er die Daten der Sonde herunterladen und sie gegen den Schwachsinn, den Typrin eingegeben hat, ersetzen.«
Quinn hob die Schultern.
»Die Grundlagen habe ich verstanden, aber ich hatte einen Warp-5-Kater und habe die Details nicht mitbekommen.«
»Wie ungewöhnlich«, murmelte Pennington und verdrehte die Augen. »Ich frage mich, für was Typrin diese Daten braucht.« Er dachte an den Auftrag, den der Geheimdienstoffizier Quinn erteilt hatte. »Wenn die Sonde so funktioniert, wie du sagst, dann stammen die Daten, die Typrin haben will, aus dem letzten System, durch das sie geflogen ist.«
Welche Bedeutung hatte das Genoteur-System für die Sternflotte? Es musste etwas mit der Sternbasis 47 zu tun haben. Vielleicht hing die Wut, die die Tolianer über das Eindringen der Föderation in die Taurus-Region empfanden, auch irgendwie damit zusammen. Hat das etwas mit der Bombe zu tun? Mit Oriana?
So hat sie mir das erklärt, antwortete Quinn, während er einige Befehle in die Tastatur am oberen Rand des Scanners eingab. Man bezahlt mich nicht dafür, über solche Dinge nachzudenken. Töne, die rasch lauter und heller wurden, drangen aus dem Gerät, als er näher an die Sonde herantrat. Schließlich ging Quinn in die Hocke und legte den Scanner auf die Oberfläche. Pennington hörte ein metallisches Klicken. Das Gerät haftete jetzt an der Sonde. Der Pilot sah auf. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Die Antwort, die er darauf erhielt, bestand aus einem blauen Energieblitz, der über den Scanner zuckte und Quinn, der ihn immer noch in der Hand hielt, zurückschleuderte. Rauch stieg aus dem Gerät auf, dann explodierten die Tastatur und der kleine Bildschirm mit einem lauten Knall. »Quinn!« Pennington lief zu dem Piloten, der sich bereits wieder aufsetzte. »Alles in Ordnung?«
»Ja«,
antwortete Quinn. Er rieb sich den Hinterkopf und ließ sich von Pennington auf die Beine helfen. »Ich habe vergessen, dass die Sonne über Schutzsysteme verfügt.« Pennington ging zu der Sonde. Von Teprins mysteriösem Scanner war nur eine qualmende, geschwärzte Hülle übrig geblieben. »Sieht so aus, als hättest du ein neues Problem, Kumpel.« Er zeigte auf das zerstörte Gerät. »Mein Großvater sagte immer, dieser Vorschlugener Wieblefetzer ist komplett Potzrebi.« Quinn schloss die Augen und legte resignierend den Kopf in den Nacken.
»Ah, Teprin wird mich umbringen.«
Er öffnete die Augen wieder.
»Um wie viel wollen wir wetten, dass die Sonne dieses Mal einen Notruf abgesetzt hat?«
Pennington seufzte.
»Wir werden nie auf Boam 2 ankommen, oder?«
»Doch, wenn du mich eine Lösung finden lässt«, murmelte Quinn. Er schüttelte den Kopf, um die Nachwirkungen des Energieblitzes loszuwerden. Dann fluchte er laut in einer Sprache, die Pennington für Argelianisch hielt. Er sah, wie der Pilot auf einen Spind zuging, der an der Rückwand des Frachtdecks stand. Einen Moment später kehrte er mit einem verbeulten Werkzeugkasten in der Hand zurück. Er setzte sich neben der Sonde auf den Boden und nahm ein Laserschweißgerät und eine Schutzbrille aus dem Werkzeugkasten.
»Das fällt den Schutzsystem bestimmt nicht auf«, bemerkte Pennington.
Quinn grunzte. »Wir haben keine Zeit mehr für Experimente.« Er setzte die Brille auf, aktivierte das Schweißgerät und richtete es auf die einzige Abdeckplatte, die über eine Zugangstastatur verfügte.
»Was macht dieser Idiot da?«
Pennington hob die Hand, um seine Augen vor dem grellen Licht des Schweißgeräts zu schützen. Langsam schnitt es in die Abdeckplatte hinein.
»Und was soll das bringen?« rief er über das dumpfe Wimmern des Werkzeugs hinweg. »Ich werde versuchen, den Datenspeicher zu entfernen, bevor das Ding zu senden beginnt und ihn löscht«, antwortete Quinn.
Er konzentrierte sich auf seine Aufgabe. Pennington räusperte sich.
»Du willst ihn einfach rausschneiden?«
»Sieht so aus, oder?« antwortete der Pilot. Es begann nach geschmolzenem Metall zu riechen, ein Gestank, den Pennington etwas angenehmer als Quinns Eigengeruch fand.
»Ich will ja nicht nörgeln«, sagte er, »aber was ist mit den gefälschten Daten?«
Quinn stellte das Schweißgerät neben sich auf den Boden, griff in die Werkzeugkiste und zog ein handtellergroßes Gerät mit magnetischem Boden heraus. Er setzte es auf die Platte, die er gerade bearbeitet hatte, und entfernte sie. Darunter kam das Innenleben der Sonde zum Vorschein.
»Ich glaube, dieser Plan ist jetzt ziemlich für den Arsch«, sagte der Pilot.
Er ließ die Abdeckplatte laut scheppernd auf den Boden fallen. Pennington trat näher an die Sonde heran und sah in deren Inneren einen schwarzen Kasten, von dem zahlreiche Kabel und leuchtende Drähte abgingen. Quinn zog die Schutzbrille ab, nahm ein Schaltschraubenzieher aus der Werkzeugkiste und begann, den Kasten von Drähten und Kabeln zu trennen.
»So, das hätten wir«, sagte er einen Moment später, als er das Gerät aus der Sonde zog. »Ein Datenspeicher.«
»Sehr zärtliche Handhabung, Quinn«, antwortete Pennington. »Gehst du so auch mit Frauen um?« Quinn sah ihn düster an.
»Es gab noch nie Beschwerden, ja?«
Pennington zeigte auf den Kasten.
»Ist er intakt?«
»Na, sieht so aus.« Quinn stand auf. »Wenn das stimmt, wird Teprin mir meine kleinen Fehler bestimmt verzeihen.« »Bei dem Glück, das wir haben, glaube ich das nicht«, dachte Pennington.
»Okay, was jetzt?«
»Jetzt«, sagte Quinn. »Müssen wir diesen klingonischen Scheiß loswerden, bevor...« Der Rest des Satzes ging in einer Alarmsirene unter, die laut von den Wänden des Frachtraums widerhallte.
»Was zum Teufel ist das?«
rief Pennington. Der Lärm ging ihm unter die Haut. Quinn lief bereits in den Gang.
»Sensoren«,
antwortete er.
»Etwas kommt auf uns zu!«
»Oh-oh«, Penningtons Herz schlug schneller. Er folgte Quinn. Ihr Glück, auf das bislang schon kein Verlass gewesen war, schien ihnen noch untreuer geworden zu sein. Die beiden Männer ignorierten Amnois dumpfe Rufe und liefen zum Cockpit. Als Pennington dort eintraf, saß Quinn bereits auf dem Pilotensitz und drückte auf einige Knöpfe.
»Wir werden kontaktiert«,
sagte er, während seine Finger beinahe automatisch die Kommunikationskonsole bedienten. Pennington zuckte zusammen, als eine Stimme aus den Lautsprechern hallte.